herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Windenergie bzw. Energieversorgung im Allgemeinen beschäftigen. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, was das eine oder andere mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat, nun, wie ihr euch vorstellen könnt, geht auch in der Energieversorgung und insbesondere auch in der Windenergie ohne IT-Lösungen fast nichts. Zum Beispiel im Kontext von Windenergie, Erzeugungsvorhersagen, aber auch was den effizienten Betrieb angeht oder im Kontext von Themen wie Fernüberwachung oder Wartung. Vor diesem Hintergrund freue ich mich heute sehr, dass ich einen ausgesprochenen Experten zu diesem Thema in mein virtuelles Studio einladen konnte, nämlich Ralf Martin Müller. Er ist Projektmanager und Senior Developer Energy Systems bei einer Tochter von Enercon. Hallo Ralf, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo André, sehr gern.
Ralf, du hast ja jetzt doch einen etwas sperrigen Jobtitel. Vielleicht magst du vorab nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, was du so in deiner täglichen Arbeit machst, und vielleicht kannst du auch kurz nochmal erläutern, was oder wer Enercon genau ist.
Ja, ich arbeite nicht direkt bei Enercon, sondern bei der Wobben Research and Development GmbH, auch WRD GmbH genannt. Das ist eine Entwicklungstochter der Enercon GmbH. Enercon selbst ist ein deutscher Windkraftanlagenhersteller mit Sitz in Aurich. Es ist noch gar nicht so alt, nämlich erst 1984 gegründet worden, hat aber mittlerweile schon mehr als 13.500 Mitarbeiter, die weltweit an Entwicklungs-, Verwaltungs-, Vertriebs-, Produktions- und Service-Standorten arbeiten, kann also sagen, es ist ein globaler Player mit ostfriesischen Wurzeln. Und um dazu noch ein paar Daten zu bringen, also insgesamt wurden von Enercon mittlerweile fast 31.000 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von über 55 Gigawatt, also 55 Großkraftwerken Leistung sozusagen, installiert. Und meine konkrete Aufgabe ist, neben der Projektleitertätigkeit Entwicklungsthemen zu bearbeiten, sowohl Windkraftanlagen spezifisch als aber auch an intelligenten Energiesystemen. Das heißt, die Systeme, die es uns ermöglichen sollen, eines Tages ein modernes Energienetz ohne fossile Energien zu betreiben. Und dabei spielt die Digitalisierung der Informations- und Kommunikationstechnik eine riesengroße Rolle, das heißt die Vernetzung und Steuerung aller dieser Komponenten, sowohl als auch die Verbindung zu schaffen zu anderen Sektoren, Stichwort Sektorenkopplung, E-Mobilität, Elektrolyseure und so weiter. Ne? Das ist also ganz wichtig. Ich möchte hier nochmal auf ein Projekt hinweisen. Es handelt sich hierbei um das Syntec, eines der Syntec-Projekte, der öffentlich geförderten Projekte, nämlich Inera, der nächste Schritt der Energiewende. Dort findet der interessierte Leser sehr viel zu diesem Thema Digitalisierung in Verbindung mit erneuerbaren Energien.
Ja, Ralf, danke schon mal an der Stelle für die weiterführenden Informationen. Werden wir auf jeden Fall verlinken, und vielleicht können wir später auch nochmal auf den einen oder anderen Begriff eingehen, den du gerade dargelegt hast. Ja, und für ein Unternehmen, das noch nicht so lange am Markt ist, habt ihr mittlerweile ja auch einiges an Stromgeneratoren aufgestellt. Wenn man mal durch Norddeutschland, aber auch durch andere Regionen Deutschland fährt, dann sieht man sehr, sehr häufig euren Namen. Vor dem Hintergrund vielleicht kurz die Frage nochmal, wie funktioniert denn genau eigentlich so eine Windkraftanlage oder der Verbund von einzelnen Windkrafträdern?
Das ist eine gute Frage. Ich möchte es vielleicht anhand der, erstmal als Einstieg kurz erzählen, wie eine Windkraftanlage grundsätzlich funktioniert. Du hattest es ja auch schon gesagt, Windkraftanlagen sind Stromgeneratoren, die elektrische Energie dank Windkraft erzeugen. Und aufgrund dieses schwankenden Windes, ne, sind es volatile Kraftwerke. Das heißt, die einspeisende Energie, die kann in Abhängigkeit des Windes schwanken. Das Leistungswachstum dieser Windkraftanlagen in den letzten Dekaden ist beachtlich. Waren es vor 20 Jahren Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1 Megawatt und einer Nabenhöhe, also die Nabe ist das da, wo der Generator sitzt und wo die Blätter dran befestigt sind, von 60 bis 80 Metern und Blattdurchmessern von 60 bis 70 Metern. So sind es heute 4,5 Megawatt im Durchschnitt, also von einer Onshore-Anlage, Onshore, nicht Offshore, also das 4,5-fache der Leistung. Die Namenhöhe ist auf standortabhängig auf bis zu über 150 Meter hoch und die Blattdurchmesser gehen bis 175 Meter. Das heißt, der Trend geht immer weiter nach oben, da jeder Standort maximal genutzt werden soll, um erneuerbare Energien zu erzeugen. Wie werden sie jetzt gesteuert, war die Frage. Und da muss man eigentlich zwischen zwei Dingen unterscheiden, den Anlagenbetrieb und den Netzbetrieb. Der Netzbetrieb ist die Lieferung der Kraftwerkseigenschaften, die das Netz unterstützen, dass das Netz funktioniert. Ich beginne mal mit dem Anlagenbetrieb. Und hier muss eine WEA, also eine Windenergieanlage, von den gegebenen Bedingungen wie Windrichtung, Windgeschwindigkeiten stets eine optimale Leistung produzieren. Dafür misst die Anlage laufend Parameter wie die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, aber auch die Temperatur oder die Netzspannung. Ist denn Netz überhaupt da? Und dann richtet sie quasi die Nabe, also ist die Nase mit den Blättern in die optimale Windrichtung aus und die Blätter werden dann auch in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit entsprechend so verstellt, dass sie optimal angeströmt werden und dann fängt sie sich an zu drehen und erzeugt dann Strom. Und dieser Betrieb, der funktioniert weitestgehend automatisch. Das heißt, im normalen Betrieb muss kein Mensch aktiv eingreifen, um die Anlage zu steuern. Es müssen sehr viele Parameter permanent gemessen werden und mit Ist-Daten verglichen werden, damit diese Regelprozesse, diese einzelnen für sich autark funktionieren. Und dazu, dass da Parameter gemessen werden, brauche ich dann Sensoren und Fühler und Messelemente, die eine Menge an Daten produzieren. Das kannst du dir vorstellen. Und die erzeugte Energie, ne, die überfließt dann über den sogenannten Generator-Antriebsstrang und der Wechselstrom, der dort im Generator erzeugt wird, der wird dann von einem Umrichter erst wieder gleichgerichtet und dann wieder netzkonform in einen dreiphasigen sinusförmigen Wechselstrom umgewandelt und ins Netz eingespeist. Und auch hier für diese Steuerung dieser Energie werden eine große Menge an Daten erfasst, permanent, nämlich im Generator, am Umrichter und im Netz. Und dann kommen noch, da wird dann die Taktfrequenz und so weiter entsprechend bestimmt. Und hinzu kommen noch die ganzen Hilfs- und Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel, dass dort in der Gondel immer eine optimale Temperatur herrschen muss, damit die Anlagen auch funktionieren über ihre Lebensdauer. Da muss man in heißen Regionen gekühlt, in kalten Regionen jetzt im Winter geheizt werden. Es sind Schwingungssensoren im Turm angebracht und in der Gondel und so weiter, die dann entsprechend Vibrationen detektieren und diese auch gegensteuern durch ein Betriebsverhalten und natürlich auch diverse Schutz- und Sicherheitsschalter, die den Mensch und die Maschine schützen. Also das heißt, eine Menge an Daten, eine Menge an Regelkreisen, die im Prinzip dafür sorgen, dass die Anlage vernünftig im Betrieb fährt. Und diese Daten werden dann in der Regel über Bussysteme einem Anlagenrechner zugeführt, der sie dann verarbeitet und dann entsprechend dann den Regelalgorithmen entsprechende Signale wiederum ausleitet an die einzelnen Unterbaugruppen. Und natürlich müssen diese Daten auch sichtbar sein, sowohl von dem Betreiber der Anlage als auch von dem Netzbetreiber, also der die Energie abnimmt. Und dafür, für diese problemfreie Übertragung der Daten, braucht man natürlich standardisierte Schnittstellen. Und diese sind im Windkraftanlagenbereich, es ist das sogenannte SCADA-System, das ist ein standardisiertes Kommunikationssystem und das steht für Supervisory Control and Data Acquisition. So, und der Betreiber kann dann über diese Schnittstelle genau reinschauen in jede Anlage oder in jeden Park und kann sich Ist-Daten anschauen, das heißt, wie viel erzeugt sie gerade, bei welcher Windgeschwindigkeit, aus welcher Richtung kommt der Wind, wie ist die Netzfrequenz und so weiter. Aber er kann auch archivierte Daten herunterladen. Also was du gerade sagtest, wenn es vom Service her der Gedanke ist, ich gucke mir mal ein bestimmtes Netzevent an und kann dann Analysen fahren. Und funktionell ist es so, hardware-seitig sind die einzelnen Windkraftanlagen über einen LWL-Bus miteinander verbunden und die liefern dann ihre Informationen über einen sogenannten Netzknotenregler an den Netzbetreiber als auch an den Betreiber. Das ist so grob der Anlagenbetrieb. Mhm.
Und, darf ich noch mal kurz, reinspringen? Ja. Das heißt also, grundsätzlich ist es für den Anlagenbetreiber, egal von welcher Firma zum Beispiel jetzt die Windräder geliefert werden, weil wenn du sagst, es ist ein offener Standard, dann können die alle grundsätzlich miteinander kommunizieren.
Ja, also die in der Regel ist es so, dass der Betreiber, wenn er sich einen Windpark auswählt, schaut er sich, wie du im Prinzip heute auch in anderen Bereichen der Industrie oder so, du schaust dir verschiedene Anbieter an und guckst, passen die Komponenten oder passt die Windanlage zu meinem Standort. Und über den Standard, ja, er kann dann sicherlich, ich sag mal, über eine Leitwarte mit seinen verschiedenen Windparks sprechen und über dieses SCADA-System eben mit einem Windpark von unserem Anbieter, aber von Enercon, aber auch dann über Standardschnittstellen dann über seine Leitwarte auch mit anderen Windparks sprechen, die halt von anderen Anlagenbetreibern, von anderen Anlagenherstellern kommen.
Ja. Okay. Und üblicherweise nimmt er oder sammelt er diese Daten auch und nutzt sie dann zum Beispiel auch für Predictive Maintenance oder für, also nicht nur für die Steuerung sozusagen, sondern auch letztendlich für Wartung oder...
Ganz, ganz wichtiger Aspekt, also die Anlage liefert ja laufend eben bestimmte Statusmeldungen und auch jeder, ich sag mal, Störwert, sei es, dass es sind ja hunderte oder wenn nicht gar tausende von einzelnen Komponenten und die können über die Lebensdauer schon mal ausfallen und dementsprechend kriegt der Service dann entsprechend eine Meldung, die dann auch schon sagt, es handelt sich beispielsweise, die dann gewissermaßen den Fehler schon ein bisschen einkreist, aber er kann dann entsprechend über dieses SCADA sich noch Informationen ziehen und eine viele Ausschlussanalyse fahren, sodass er dann eben sagen kann, ich nehme ein bestimmtes Material mit aus dem Lager und um dann nicht, ich sag mal, da vor Ort erst mit einer großen Fehlersuche zu beginnen. Ja, das unterstützt so das Thema Predictive Maintenance. Das ist, ich sag mal, gerade ein Thema, was jetzt auch im Kommen ist, dass man halt mit der Menge der Daten, und das wird ja mit jeder neuen Anlage, die Anlagen sind halt auch immer stärker vernetzt. Also die Sensorik dringt immer weiter vor in jede Unterbaugruppe, sowohl in die Mechanik als auch in die Elektrotechnik hinein. Und dementsprechend kann ich mit diesen Daten natürlich dann auch Modelle oder Analysen fahren. Aber da steht man, wie gesagt, da ist man gerade dabei, diese Dienste auch entsprechend zu entwickeln. Ja.
Und vielleicht dazu noch abschließend, wenn man solche Anlagen jetzt aufbaut, wie lange laufen solche Anlagen üblicherweise dann?
Also üblicherweise ist so ein Anlagenbetrieb so für 20 Jahre vorgesehen. Es gibt aber auch Konzepte für bis zu 25 Jahren. Und die Anlagen, die wir beispielsweise auch in den 90er Jahren installiert haben, die laufen immer noch. Also die sind teilweise 30 Jahre alt, ja, das ist oder fast 30 Jahre alt und sie laufen dann noch tadellos und erzeugen dort Energie. Das ist also eine Lebensdauer, die man halt angibt dem Kunden, aber wenn die Komponente so entwickelt worden ist, gründlich entwickelt worden ist und auch ausgereift ist, kann sie durchaus noch deutlich länger am Netz bleiben. Die Frage ist dann, macht es nicht dann jetzt Sinn, hier ein Repowering durchzuführen, um eben den Standort viel besser mit viel mehr Energie, wir hatten es ja vorhin gehört, der Faktor 4,5 in 20 Jahren im Durchschnitt, dass man halt eben dort viel mehr Energie ernten kann, weil die Anlage eben wirtschaftlich dann sozusagen ja auch abgeschrieben ist.
Ja, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt weitergehend, Ralf, Richtung intelligente Stromnetze oder Smart Grids. Also dieser Begriff taucht ja immer wieder im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien auf. Er stellt ja eine Kombination der Erzeugung, Speicherung und auch des Verbrauches des gewonnenen Stroms auf intelligente Art und Weise dar. Und Windkraft gehört ja nun mal auch zu dem Strommix, den wir in Zukunft präferiert auch in Deutschland nutzen wollen. Ja, welche Rolle spielt denn da in dem Zusammenhang die Windkraft, die ja auch nicht immer verfügbar ist, weil sehr stark wetterabhängig, genauso wie Photovoltaik. Was macht ihr an der Stelle, um dort intelligente Lösungen zu finden und zu entwickeln?
Ja, also es ist so, dass man kann sie jetzt, ich würde es jetzt betrachtet aus der Schiene, aus der ich auch komme, aus der Entwicklungsschiene, schon als ein gesamtes Energiesystem, hybrides Energiesystem bezeichnen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Arten von Erzeugern, ja, Wind, PV-Speicher, aber auch klassische Kraftwerke, Biomassekraftwerke und natürlich die Komponenten. Das Verteilnetz, die Transformatoren, die Leitungen, die Schalt- und Schutzgeräte und so weiter, die alle miteinander wirklich vernetzt sind und verbunden sind und über unterschiedliche Regler gesteuert werden. Und wenn ich jetzt beispielsweise nehmen wir mal den Wind an, hier bei uns im Norden haben wir manchmal zu viel Wind, dann ist es so, dass die Regler dann, dass da Regler installiert sind, insbesondere im Inera-Projekt hat man das ausprobiert und die dann entsprechend für dank intelligenter Algorithmen sehen auch und auch Messungen sehen, die Leitung wird jetzt überlastet und dann aktiv beispielsweise Verbraucher zuschalten, die zum Beispiel die Kühlhäuser, die nicht, die halt eben runtergekühlt werden von statt minus 18 auf minus 36 Grad oder als zusätzliche Last fungieren, um das zu verhindern, was man nicht möchte, was man heute nämlich macht, nämlich einfach erneuerbare Energien einfach abzuregeln. Also sprich, dass wir die am Tag wie heute, an so einem sonnigen Tag wie heute, dass man halt eben entsprechend sehr viel Energie im Netz hat und mit immer mehr PV dann immer mehr Energie im Netz hat, dass man diese dann auch sinnvollerweise zwischenspeichert oder eben in andere Dinge umwandelt, wie zum Beispiel Autos, E-Fahrzeuge lädt oder aber via Elektrolyseur Wasserstoff erzeugt oder eben solche Kühlhäuser oder da gibt es auch noch andere Verbraucher, die nicht unbedingt zeitlich genau zu einem bestimmten Zeitfenster aktiviert werden können, sondern wo der Kunde, der Industriekunde dann sagt, hier, du kannst ihn regeln, regel ihn und dann nutzt du die Energie eben dahingehend sinnvoll. Und dafür braucht man eben, man mit dem Orchester verglichen diesen intelligenten, also den Dirigenten, der dann weiß, was habe ich an Wind gerade auch zur Verfügung, also der auch mit Prognosedaten arbeitet, wie entwickelt sich der Wind in der nächsten Stunde, wie entwickelt sich beispielsweise anhand des Wolkenbildes auch die Photovoltaik und wie viel Speicher habe ich auch im Netz. Wie viel Verbraucher habe ich im Netz? Was ist deren Lastfahrplan? Und dahingehend dann nach Algorithmen auch sagt, hier beispielsweise, hier regle ich jetzt beispielsweise, hier speichere ich Energie ein oder hier schalte ich eine regelbare Last dazu oder aber hier muss ich tatsächlich, weil keiner abnimmt, tatsächlich mal für den Fall die Last entsprechend runterregeln. Aber diese Intelligenz hilft auch nicht nur in der normalen Energieverteilung, sondern eben auch im Überlast- oder Störungsfall. Denn so können statt Messungen eben in den einzelnen Netzkomponenten auch Überlastungen vermieden werden und erkannt werden und dann zum Beispiel an Leitungen umgeschaltet werden oder aber dass letztendlich Verbraucher dann auch aktiviert werden, um Überlastungen zu verhindern. Also es ist letztendlich diese Netzintelligenz, die nicht nur im Übertragungsnetz vorhanden ist, sondern eben, die braucht es eben auch im Verteilnetz und auch sowohl im Mittelspannungs- als auch im Niederspannungsnetz, um eben optimal dieses volatile Energieangebot und auch diese volatile Nachfrage, die haben wir ja auch. Wir haben ja auch in der Nachfrage keine gerade Kurve, sondern die ist ja auch tagesabhängig unterschiedlich, dass man das auch ausnutzen kann, ne? Und da hilft uns Digitalisierung enorm. Denn dadurch entstehen auch neue Geschäftsmodelle. Beim Endverbraucher denkt man mal an flexible Kundentarife, ne? Heute zahle ich ja in der Regel für meinen Strompreis einen festen Preis 24,7. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mittags sehr viel Sonne wie heute und sehr sonniger Tag, sehr viel PV-Angebot gibt, dann könnte ich ja den Strompreis mittags senken, um eben die Verbraucher, die Komponenten, die dann automatisch über einen Hausregler, dann smarten Smart Home Regler dann entsprechend aktiviert werden und dann zum Beispiel auch kühlen oder ein Fahrzeug laden oder, ne? Sodass ich das das Verbrauchsangebot sozusagen oder den Verbrauch ein bisschen danach steuere, wie der Preis ist. Aber auch zusätzliche Dienste wie netzdienlichen Handel, Blindleistung ist da ein großes Thema oder Engpassmanagement, dass man da auch neue Preise, neues Preismodell in den Markt bringt, was es heute noch nicht gibt. Da kann Digitalisierung, ob wird Digitalisierung so nennen, würde ich es mal formulieren, da einen großen Beitrag leisten, dass neue Geschäftsmodelle entstehen.
Das Thema E-Auto ist, finde ich, ein gutes Stichwort. Vielleicht noch mal kurz dazu. Viele wissen wahrscheinlich nicht, dass eine Idee von Elon Musk mit Tesla war, auch die Speichermodule, die in E-Autos enthalten sind, dazu zu nutzen, um Strom, zum Beispiel Solarstrom oder Windstrom, zwischenzuspeichern, um ihn dann für Heimanwendungen oder für das öffentliche Netz wieder zurückzugeben, wenn entsprechend erforderlich. Habt ihr auch solche Überlegungen im Hinblick auf intelligente Speichersysteme oder Zwischenspeicher?
Ja, also wir sind sicherlich, wir haben uns mit dem Thema Energiesysteme in der Vergangenheit sehr, sehr viel beschäftigt, weil halt auch Kunden entsprechend dort nach solchen Produkten fragten, sprich also Speicher, Wind auch zwischenzuspeichern. Allerdings haben wir aufgrund der Fokussierung, wir mussten uns entsprechend in den letzten Jahren komplett umstellen. Also wir haben uns dann konzentriert wieder auf die Entwicklung von Windenergieanlagen, um eben zu sagen, das Thema Batteriespeicher ist ein spezielles Thema, das Thema Ladesäulen, Hochleistungsladesäulen etc. und andere Sektorthemen ist ein Thema, was eben andere Partner für sich entdecken und für sich als Geschäftsmodell ausrollen und wir dann entsprechend mit den Partnern zusammenarbeiten. Aber das ist ein ganz wichtiger Anreiz. Ich denke mal nur an das Thema Schwarmspeicher. Du hattest es ja gerade genannt. Ne? Wenn man mal 10 Millionen Fahrzeuge nimmt und jedes Fahrzeug stellt nur 10 Kilowattstunden bereit, seiner Batterie, die ja in der Regel bis zu 50, 60 Kilowattstunden groß ist oder manchmal auch größer, dann reden wir über 100 Gigawattstunden Speicherenergie, ja, die entsprechend sowohl als aufgenommen werden kann, aber auch abgegeben werden kann. Also dadurch lassen sich schon Spitzenlastkraftwerke von Gas auch einsparen, denn das ist eine riesen Energiemenge, die man dann entsprechend nutzen kann, weil das Auto ist ja eher kein Fahrzeug, sondern ist ja ein Standzeug. Das steht ja 97% des Tages herum.
Absolut, absolut. Deswegen, Entschuldigung, dass ich da reinspringe. Deswegen ist es ja auch total wichtig, dass man sich Gedanken dazu macht, wie alternative Energiekonzepte aussehen können, beziehungsweise auch Speicherkonzepte aussehen können, damit wir hier auch in Deutschland ein Stück weit energieunabhängiger werden. Ralf, vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, weil das knüpft, glaube ich, da ganz hervorragend an, und zwar nämlich die Frage, also Photovoltaik auf Hausdächern ist ja irgendwie Common Sense, kann man schon fast sagen, also das gibt es quasi überall, aber Wind in, sagen wir mal, Ballungsgebieten oder auf Häusern, irgendwelche Windkraftanlagen habe ich bislang noch nicht gesehen oder sieht man quasi nicht. Woran liegt das aus deiner Sicht? Also warum wird in dem Kontext wenig mit Wind gemacht? Weil mit Wind wäre man ja viel unabhängiger eigentlich als mit Sonnenenergie.
Ja, also wir haben durchaus entscheidende Vorteile mit der Windkraft gegenüber der PV, wie du gerade sagtest. Einerseits hast du nachts eben eine Erzeugung, auf der anderen Seite auch im Winter vor allen Dingen, wenn die Energie benötigt wird. Also ein Haushalt braucht 2/3 der Energie in dem einen Drittel des Winters. Aber die Nachteile einer Windkraftanlage gegenüber einer Photovoltaik, die sehe ich darin, du hast auf der einen Seite die Optik, ne? Das heißt, eine Windkraftanlage ist optisch, die muss relativ hoch stehen. Und das Zweite ist, also sie fügt sich nicht so elegant ein wie eine Aufdachanlage von einer Photovoltaik, die da auf dem Dach drauf liegt. Das könnte also manchen Nachbarn verstimmen. Das andere sind die Geräusche. Also du hast durchaus Wind, wenn er anströmt. Der Schall, das überträgt sich, das hört man. Und die Geräusche können auch in eng besiedelten Gegenden den einen oder anderen Nachbarn verstimmen. Und ich denke da auch an Vibrationen. Also so über den Mast, wo die Windkraftanlage dran ist, können sich halt Schwingungen auch auf das Gebäude, also aufs Dach und so weiter übertragen. Zudem hast du noch die drehenden mechanischen Teile, die haben halt eine höhere, sind halt wartungsintensiver als eine reine PV-Aufdachanlage. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass es künftig ja nicht zuletzt aufgrund dieser stetig steigenden Energiepreise dazu Lösungen kommen wird, die da eine aufwandsarme Windkraftanlage dann auch möglich werden lassen. Also ich wäre dabei, das ist eine tolle Sache, weil gerade auch als Verbraucher man eben merkt, im Winter könnte ich gut auch nachts eine Erzeugung haben, die halt meinen Heizkessel oder mein Warmwasser da aufbereitet, ja.
Vielleicht nochmal eine Abschlussfrage, so deine persönliche Einschätzung. Du hast ja gerade schon mal so einen kleinen Blick, was zumindest mal den Privatbereich angeht, aber so generell, was wird so in den nächsten 5 bis 10 Jahren aus deiner Perspektive jetzt im Windkraftbereich, aber vielleicht auch generell im Energiebereich passieren? Also wie wird sich unsere Welt da jetzt noch verändern?
Bin fest davon überzeugt, dass wir ja nicht zuletzt aufgrund dieses russischen Angriffskrieges erkannt haben, dass wir uns abhängig gemacht haben von Autokratien. Wir müssen von Autokraten, wir müssen selber die Energie hier und die Wertschöpfung hier im Lande erzeugen. Das heißt, Wind als auch Photovoltaik werden dominieren. In Deutschland sowohl onshore als auch es werden Offshore-Windparks entstehen. Diese Kommunikationstechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, die ist damit verbunden, die wird im Verteilnetz als auch im Mittelspannungs-Niederspannungsnetz weitestgehend implementiert sein in 10 Jahren. Das heißt, die Erzeuger als auch die Verbraucher sind miteinander vernetzt. Und beim Beispiel des E-Fahrzeuges haben wir schon gesagt, dann können wir halt entsprechend diesen riesen Kraftwerkspool nutzen. In 10 Jahren, denke ich, ist das machbar und da werden wir auch eine höhere Durchdringung von Elektrofahrzeugen haben. Im sogenannten Redispatch wird es auch hoffe ich, eine Version 3.0 geben. Das heißt, Kleinstverbraucher als auch Kleinsterzeuger nehmen daran teil, um eben diese Flexibilität optimal auszulasten. Das heißt, optimal zu entfalten. Das heißt, flexible Lasten als auch alle Erzeuger nehmen da teil, um eben die Energie, und das ist das oberste Ziel, nicht wie heute einfach abzuregeln, wenn zu viel da ist, sondern intelligent verbrauchen. Wir werden auf jedem nutzbaren Dach eine Photovoltaik haben. Agri-PV ist ein großes Stichwort, das setzt sich zunehmend durch und es wird den Landwirten eine zweite Einnahmequelle bringen. Es verhindert zudem das Austrocknen des Bodens, weil das ist ja kein Dach, sondern es ist ja offen. Das heißt, da kommt auch Sonnenlicht durch, aber es verhindert das Austrocknen und automatisch bringt es eben einen Ertrag, auch im Winter, wenn keine Frucht unten im Boden ist. Und aufgrund der Fläche, wie gesagt, da kann man eine ganze große Menge an zusätzlicher elektrischer Energie erzeugen, die man vielleicht in Wasserstoff umwandeln kann, was man dann in die landwirtschaftlichen Geräte einbringen kann, die dann damit fahren und wieder den Boden bearbeiten und so weiter. Und ich hoffe, dass wir auch entsprechend dann an den ehemaligen Kraftwerken große Batterienetzbooster stehen haben, die aus Secondhand-EK-Batterien dann bestehen, wo wir das Netz also stützen, also wenn es dann flatterig wird. Und ich wünsche mir auch, also in 10 Jahren, ich hatte ja jetzt gerade von Wendelstein die Nachricht gehört, dass dann der erste größere Kernfusionsreaktor auch schon sich zumindest in der Projektrealisierung befindet. Also die Energieerzeugung als auch die Mobilität werden sich in 10 Jahren weitestgehend von den fossilen Energien als Quellen befreit haben. Also es ist eine Menge an spannenden Aufgaben, die da vor uns liegt und eine Vielzahl von Ideen umzusetzen, die auch einem rechtlichen Rahmen benötigen. Das heißt, wir brauchen halt dort, das ist ganz wichtig, sowohl energierechtlich, aber auch von der Technik her die entsprechenden Randbedingungen, um das umzusetzen, sodass wir als Enercon werden da unseren Beitrag zu leisten, aber entsprechend das dieser Erzeuger und dank der Digitalisierung, das auch letztendlich umgesetzt wird.
Schönes Schlusswort, Ralf. Hätte ich nicht besser sagen können. In dem Sinne, ja, herzlichen Dank für deine spannenden Ausführungen und die Einblicke in deine Arbeit und deine Sicht auf das Thema Windenergie oder Energie im Generellen. Alles Gute dir und vielen Dank.
Ja, bis dann. Sehr gerne.